Guten Tag, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer von Radio Maria. Heute dürfen wir ein Interview mit Herrn Karl-Heinz Fries führen. Karl-Heinz Fries ist Ikonenmaler und hat gerade eine Ausstellung seiner Werke in Bischofszell in der Pelagiuskirche gehabt. Wir dürfen das Interview hier in der Kapelle von Adliswil führen, wo er das Bild vom barmherzigen Jesus gemalt hat. Herr Fries hat übrigens auch das Bild in der Kirche Oberurnen von barmherzigen Jesus gemalt. Er wird uns im Rahmen dieses Interviews über seine Passion der Ikonenmalerei erzählen und durchs Interview führe ich Sie, die Andrea Marti. Und nun freue ich mich sehr auf das Interview mit dem Herrn Karl-Heinz Fries und möchte ihn bei Radio Maria willkommen heißen.
Guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Herr Fries, jetzt sind wir hier in Adliswil in der Kapelle. Wir stehen vor dem Bild vom barmherzigen Jesus, wo Sie gemalt haben. Welche Technik haben Sie angewendet bei diesem wunderschönen Bild?
Also das Bild ist in Eitempera gemalt. Es ist eine spezielle Maltechnik. Also das wird gemalt mit Eigelb und Wasser und natürlich Pigmenten. Die werden miteinander vermischt. Das ist eigentlich auch die älteste Farbe. Das hat man schon im Altertum schon gemacht. Man kennt das natürlich sehr gut auch bei der Ikonenmalerei. Diese Technik ist schon, denke ich, schon ein paar tausend Jahre alt und ist eine Technik, die sehr haltbar ist, besser haltbar als die Ölfarbe. Man hat also Bilder noch von den Anfangszeiten, die erhalten geblieben sind. Was halt das Problem bei dieser Technik ist, ist natürlich immer der Untergrund, das Holz, wie es beschaffen ist. Das kann natürlich eventuell durch Feuchtigkeit Risse geben, aber wenn man das alles einhält, das richtig einhält, dann ist das alles, kann alles gut gehen.
Also wenn man dieses Bild betrachtet, hat man das Gefühl, man steht in Krakau in der Kirche, wo das Original des barmherzigen Jesus ist. Mhm. Für mich wirkt das unglaublich, wenn ich irgendwie voller Hektik in die Kirche komme. Vielleicht bin ich im Stau gestanden, zu spät komme ich rein und dann betrachte ich dieses Bild und es kommt so viel Göttlichkeit entgegen, so viel Barmherzigkeit, so viel einfach Liebe und dieses Bild vermittelt so enorm viel. Das ist mein Empfinden. Jetzt, was empfinden Sie? Sie haben das gemalt.
Ja, es ist noch so, wo ich angefragt wurde, hat man mir gesagt, dass ein Bild müsse hundertprozentig dem Bild entsprechen, das in Krakau, also in Polen, in Prag ist. Und ich müsse das genau so machen. Und ich habe das dann gesagt, das ist sehr schwierig, ich kann nicht, weil es ist auch eine andere Technik, ich kann nicht das genau so machen. Und der Verantwortliche hat mir dann gesagt, ja, ich soll es so malen, wie ich das malen würde. Aber ich habe natürlich schon versucht, dem Bild gerecht zu werden, also dem Original. Und ich glaube, es ist sehr gut auch gelungen. Doch.
Herr Fries, Sie haben eine wunderschöne Gnade bekommen, dass Sie überhaupt so etwas malen können. Und wir möchten später im Interview noch ein wenig mehr darauf eingehen. Aber jetzt so zum Einstieg würde mich interessieren und sicher auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ja, wie Sie aufgewachsen sind, wie ist Ihre Kindheit gewesen?
Also aufgewachsen bin ich in Rapperswil am Zürichsee. Mein Vater war Elektriker von Beruf, meine Mutter Hausfrau. Meine Schwester ist um 4 Jahre älter als ich. Sie ist Handarbeitslehrerin geworden. Also wir hatten eigentlich eine glückliche Kindheit, hat alles nichts gefehlt. Wir haben auch noch im Südquartier, also das ist gewohnt, wo die Natur noch intakt war. Da hat für uns alles gestimmt, wir Kinder, wir haben da vieles unternommen. Es war eine schöne Zeit.
Sind Sie in einem katholischen Umfeld aufgewachsen?
Also katholisch war ich schon, ja, aber ich habe eigentlich von der Religion eigentlich so nicht so viel mitbekommen, von den Eltern schon auch nicht so. Wir haben schon ab und zu mal ein Gebet gemacht, ein Nachtgebet, aber sonst, was ich natürlich sagen muss, meine Schwester ist dann sehr katholisch geworden. Das hat dann meine Eltern auch ein bisschen gestört. Sie ging dann einmal in die Kirche und ich ging dann auch mit. Und mir hat das auch sehr gefallen, die Kirche und die Predigt und all das, die Gesänge. Das hat mich auch sehr innerlich berührt. Und dann bin ich natürlich dann, mit der späteren Zeit habe ich dann nicht mehr so viel gemacht. Ich bin dann ein bisschen lau geworden. Und erst so, was sage ich so, mit 18 Jahren etwa, hat mich dann ein Kollege, der auch sehr religiös aufgewachsen ist, wieder zum Glauben zurückgebracht.
Was haben Sie gelernt?
Also gelernt habe ich Maschinenzeichner. Eigentlich wollte ich ja eigentlich etwas anderes lernen. Ich wollte eigentlich in die Richtung Kunst gehen. Da musste ich eigentlich die Kunstgewerbeschule besuchen. Das hat mir dann aber der Berufsberater abgeraten. Zu dieser Zeit, wo ich eigentlich das machen müsste, war natürlich die Drogen sehr verbreitet und vor allem die Kunstgewerbeschule hatte da viele Studenten, die Drogen nahmen. Und so hat mich dann der Berufsberater, ich soll das lieber nicht machen. Und so habe ich dann eigentlich einen Zeichnerberuf gewählt, das hat er mir auch vorgeschlagen. Und ich bin dann Maschinenzeichner geworden, habe dann die IBZ-Schule als Konstrukteur abgeschlossen und habe dann auf dem Gebiet der Kunststoffartikel, also Kunststofffabrikation gearbeitet.
Wie haben Sie Ihre Berufung als Künstler erkannt?
Also gemalt habe ich schon als Kind immer gerne, auch in der Schule. Das war ein Fach, das ich mir immer sehr viel Freude hatte, hatte immer eine gute Noten da. Eigentlich wollte ich die Kunstgewerbeschule besuchen. Der Berufsberater hat mir dann aber davon abgeraten, da eben zu dieser Zeit viele Studenten Drogen nahmen. Er meinte eben, als Zeichnerberuf wäre für mich das Richtige. Ich entschied mich dann als Maschinenzeichner. Nach der Lehre habe ich dann im Kunststoffformenbau gearbeitet. Dann habe ich die IBZ-Schule zum Konstrukteur abgeschlossen und habe fast 20 Jahre auf meinem Beruf gearbeitet.
Wie und wann haben Sie Ihre Berufung als Künstler erkannt?
Ich war ja 8 Jahre bei den Franziskanern. Ich habe dann den Franziskanerorden verlassen und habe dann auch wieder auf dem Kunststoffsektor gearbeitet, bin dann aber arbeitslos geworden und in dieser Zeit hat mich jemand gefragt, ob ich nicht auch große Bilder malen würde für eine Kirche. Ich habe dann das mit dem Arbeitsamt besprochen, wie ich vorgehen solle, weil mir das ja nicht einfach so wegen dem Bezahlen, oder? Und er meinte dann, ich soll mich doch eigentlich als Künstler einschreiben lassen. Ich habe dann diesen Weg eingeschlagen, habe dann auch das dazu gesagt und habe dann ein großes Bild, das sind zwei Bilder für eine Kirche, je 4 Quadratmeter, habe ich dann in dieser Technik, in der Eitempera gemalt.
Das heißt also, eigentlich während Ihrer Franziskanerzeit haben Sie auch erkannt, dass Sie diese Fähigkeit haben oder diese Gabe haben, dass Sie Ikonen malen können.
Ja, ich habe ja, der Badian wusste davon, dass ich auch gerne male und hat mich dann gefragt, ob ich nicht eine Kreuzwegstation malen würde. Ich habe das gemacht dann, also mit Gouache.
Und was ist das Gouache?
Gouache, das ist eine Wasserfarbe. Es ist trocknet opak auf, ist nicht wie die Aquarellfarbe. Sie ist ein bisschen stumpfer vom Aussehen her. Und er fragte mich, ob ich nicht versuchen wolle, mal Ikonen zu malen. Natürlich konnte ich das nicht einfach so machen, denn man musste da schon einen Kurs nehmen für Ikonenmalerei. das selber anzufangen, ist ziemlich gewagt und dann ist man schnell auf einem Weg, wo man Fehler macht oder Fehler einbringt. Und so habe ich dann Kurse genommen in Einsiedeln beim Pater Otto und er hat mir dann Schritt für Schritt eine Anleitung gegeben, wie ich Ikonen malen kann. Ich habe dann auch später noch jemand gesucht, der mir noch weiterbringen kann in dieser Technik. Und vor allem ging es mir da um Gesichter. Gesichter zu malen, das ist das A und O bei den Ikonenmalen. Wenn das Gesicht nicht schön wird, dann ist die Ikone einfach auch nicht das, was man sich vorstellt von einer Ikone. Und bei ihm habe ich also sehr viel gelernt, vor allem die Vorgehensweise, die Schrittweise, wie man Schritt für Schritt vorgeht. Also, und das ist vor allem bei dem Ikonenmalen sehr wichtig. Das ist so, dass man das Gesicht immer auf die gleiche Art vorgeht, immer. Und dann kommt das gut raus. Ja.
Sie haben erwähnt, mit dem Kreuzweg hat das eigentlich begonnen. Wo kann man diesen betrachten?
Also es ist nur eine Tafel, und die ist im Kloster selber in Nevels.
Malen Sie auch andere Bilder?
Ja, also ich habe verschiedene Techniken schon ausprobiert. Ich habe die Ölmaltechnik probiert, Acryl, dann verschiedene andere Techniken, also Gouache und auch Bleistiftzeichnungen. Also ich habe alles Repertoire mal und auch mit Kreide habe ich schon gemalt. Habe auch früher schon in eine Ausstellung gehabt, dort, wo ich gearbeitet habe, habe ich auch einige Bilder verkauft. Und eigentlich, was ich heute noch mache, ist eigentlich nur noch die Aquarellmalerei. Ich kann die Aquarellmalerei, habe ich ich habe ein Bindemittel, also von einer Firma, da kann ich die Farben selber anreiben. Also da muss ich nicht das spezielle, die Aquarellfarbe kaufen, sondern kann das gerade so selber anmischen.
Aber das heißt, wenn Sie die normalen Farben nehmen für die Ikonenmalerei, dann sollte das Bild respektive die Farbe haften über tausende Jahre.
So alte Ikonen gibt es auch gut. Die ältesten Ikonen, die wir hier, also hier noch haben, sind vom 6. Jahrhundert. Und da ist eine in Italien, eine Muttergottes-Ikone und eine Ikone auf dem Sinai. Und die sind noch erhalten geblieben. Also, aber viele Ikonen, die sind natürlich kaputt gegangen, weil irgendwann in der Zeit, da gehen das ganze Brett arbeitet und dann springen die Farben weg. Also das ist natürlich mit der Zeit nicht mehr schön zum Anschauen. Und dann hat es natürlich, weil so wenig Ikonen eigentlich übrig geblieben sind, kommt natürlich auch noch daher, dass es früher im Altertum, also im 6., 8. Jahrhundert war das, der Ikonoklasmus gab. Da sind sehr viele Ikonen zerstört worden, weil gesagt worden ist, man dürfe Christus und die Heiligen nicht darstellen. Aber dieses Gebot ist dann aufgehoben worden, und zwar aus dem Grund, weil man gesagt hat, ja, Christus ist ja auf die Welt gekommen und ist Mensch geworden und somit kann man weiß ja, er ist ja als Mensch gelebt und somit kann man ihn auch darstellen. Deshalb ist das im Konzil von Nicea so gesagt worden, dass man eben Ikonen malen darf. Das ist ja in verschiedenen Religionen nicht erlaubt, zum Beispiel im Judentum darf man ja nicht Menschen malen. Ist auch nicht dargestellt, solche. Und auch im Islam ist das nicht. Also im Islam hat man nur eine dekorative Malerei, also nur Verzierungen. Das sind keine eigentlichen Bilder in dem Sinn. Das darf man dort nicht. Das ist auch im Alten Testament war das so, man darf kein Bild von Gott machen. Das steht ja auch im Gesetz, in den 10 Geboten, man darf sich über Gott kein Bild machen. Aber das Gebot ist natürlich durch die Menschwerdung Christi aufgehoben worden.
Was fasziniert Sie daran?
Also in der Malerei allgemein fasziniert mich mal die verschiedenen Maltechniken. Vor allem auch, dass ich die Malfarbe selber herstellen kann, also mit Pigmenten und Bindemitteln. Und dann auch das Planen und Entwerfen eines Bildes ist faszinierend, wie man so schrittweise vorgeht und die Entstehung sieht. Und dann kommt noch bei der Ikonenmalerei noch natürlich dazu, die Theologie und natürlich die Spiritualität, die damit verbunden ist.
In einem Brief an die Künste schreibt der Papst Johannes Paul II. Im Jahre 1999, dass sich im Künstler das Bild des Schöpfers spiegelt. Wie sehen Sie dies?
Ja, wenn sich der Künstler wirklich auf Gottes Führung einlässt, dann wird das schon ein Bild, wird die Schöpfung spiegeln. Aber wenn man natürlich nur so für sich etwas macht und nicht so mit der Religion verbunden ist, ist es schwierig, dass man da auch etwas Religiöses zustande bringt. Das Schwierige bei den Darstellungen sind immer die Augen. Und die Augen, die bringen auch das Leben, die Figur, die man darstellt. Es gibt viele Ikonen, da sieht man noch, da hat man die Augen herausgekratzt und da wollte man eigentlich das Gesicht, also die darstellende Person zerstören. Das sieht man vor allem in Jugoslawien, in diesen Ländern, hat es viele zerstörte Ikonen.
Und im gleichen Brief sagt der Papst Johannes Paul II., dass sein Bild ein fruchtbares Bündnis zwischen Evangelium und Kunst ist. Wie sehen Sie dies?
Ja, das ist natürlich im Ikonenmalen absolut gegeben. Aber bei der Ikonenmalerei versteht sich eigentlich der Maler nicht als Künstler, sondern als Handwerker. Es ist eben nicht so wie bei sonstiger Malerei, dass man immer etwas Neues schafft, sondern man hat eigentlich ein Urbild. Ein Urbild, von dem man eigentlich ausgeht und versucht natürlich davon ein Bild zu machen. So eigentlich, natürlich spielen da natürlich die inneren Empfindungen mit und all das, aber man macht eigentlich nicht ein absolut neues Bild. Aber jede Ikone, die ich natürlich male, wird wieder anders. Und jeder, der das gleiche Thema malt, malt sie auf seine Art. Und es wird immer etwas anderes werden.
Können Sie etwas darüber erzählen, wie ein Werk, sprich eine Ikone, entsteht?
Also zuerst muss ich ja das Brett herstellen. Und dazu nehme ich Lindenholz. Ich traue das Brett zuerst auf. Natürlich nur die Seite, die bemalt wird. Das kann mit einem scharfen Gegenstand sein oder mit einer Drahtbürste. Das mache ich, um eine bessere Verbindung herzustellen. Dann wird das Brett, das ist die Bildseite, mit dem Leim eingestrichen. Dieser Leim soll ziemlich warm sein, sodass er in die Fugen, also in die Spalte hineinkommt. Dann wird ein Leinen aufgeleimt und da muss man schauen, dass das alles eine sehr gute Verbindung gibt. Dann kommt eine Kreideschicht auf das Leinen, etwa so 10 Schichten. Diese werden, wenn sie getrocknet sind, geschliffen, vor allem dort, wo man vergoldet, wird sogar noch poliert. Als nächstes Schritt ist dann, dass man die Ikone, also das Thema auf das Bild überträgt. Also ich pause das Bild auf die Ikone. Also andere, die natürlich schon jahrelang auf dem Gebiet arbeiten, können das natürlich direkt auch malen. Aber man ist immer so, man kann Fehler machen und durch das werden da Unschönheiten zustande gebracht. Dann werden die Flächen vergoldet. Ich nehme da Blattgold und zwar mache ich eine Ölvergoldung, das ist mit einer Mixtion. Ein Mixtion ist ein Öl, das relativ schnell trocknet. Es gibt da verschiedene Mixtionen, 6-12 Stunden Mixtion. Ich nehme die 12-Stunden-Mixion, man kann also schon etwa nach 12 Stunden vergolden. Besser ist, wenn man es noch etwas länger wartet, da gibt es die schönsten Vergoldungen. Wenn vergoldet ist, dann kommt man zum Malen, dann werden die ersten Schichten aufgetragen. Es ist so, dass man beim Ikonenmalen von dunkel nach hell arbeitet. Das ist wie, wenn man das Alte Testament schaut, Zuerst war die Welt finster und dann kam Licht in die Welt. Man geht eben auch so vor, dass man das immer heller wird. Und zwar sind das die Gesichter und die Hochlichter werden am Schluss angebracht. Und man arbeitet eigentlich vom Unwesentlichen zum Wesentlichen. Das heißt also vom Hintergrund zu den Gewändern, dann die Füße, Hände und zuletzt das Gesicht. Und am Schluss wird dann noch die Inschrift angebracht. Also wenn die Inschrift angebracht ist, dann kann man sagen, jetzt ist es eine Ikone. Erst die Inschrift macht das Bild zur Ikone. Früher haben das in Russland, haben früher das bestimmte Leute gemacht, die dazu vom Bischof ausgewählt wurden. Nur die durften das machen. Es kam dadurch, dass es viele Fakturen gab, die Ikonen herstellten, aber das Gebet, aber ohne Gebet, und das fehlte einfach. Und so hat man dann eingeführt, dass bestimmte Leute diese Inschriften anbrachten und diese Ikone wurde auch noch gesegnet.
Also das heißt, es ist nur eine Ikone, wenn es eine Inschrift gibt und auch über dieses Bild gebetet wurde.
Ja, also Gebete sind natürlich dann schon auch Ikonen, in denen nicht gebetet wurde. Aber die mussten dann eben die Inschrift musste jemand machen, der vom Bischof bestimmt war. Und die wurden dann auch gesegnet. Das sind nicht alle Ikonen, bei denen gebetet wurde. Nein.
Wie kann ich das herausfinden? Jetzt bin ich irgendwo auf der Welt und ich sehe eine wunderschöne Ikone und ich möchte die kaufen und denke mir, ist das jetzt eine wirkliche Ikone? Ich bin ein Laie. Was empfehlen Sie solchen Leuten?
Also es ist natürlich schon eine wirkliche Ikone. Auch wenn die Inschrift dran ist, ist das eine wirkliche Ikone, ja. Also man muss natürlich spezielle Sachen noch sehen, ob das eine Ikone ist. Kann natürlich irgendetwas anderes auch dargestellt werden. Was vielleicht man hat ja dann auch in Russland, hat es Leute gegeben, die das abnahmen. Also mit der Inschrift hat man auch bestätigt, das ist eine Ikone, oder? Aber man hatte das dann auch gemacht, weil ja einfach gemalt wurde und die Leute gar nicht das Wissen hatten, was auf der Ikone alles drauf sein muss. Und das ist natürlich für viele Leute, die die Ausbildung nicht hatten, konnten das ja nicht wissen, oder? Also es braucht eine Ausbildung. Früher, also man sagt etwa, dass ein Ikonenmaler etwa 4 Jahre braucht für das Studium, dass man dann sagen kann, jetzt ist er Ikonenmaler. Also es ist ein Beruf und eine Berufung, die eigentlich sehr tief geht, oder?
Welches war die letzte Ikone, die Sie gemalt haben?
Also ich will da 2 Ikonen eigentlich nennen. Das ist eine Muttergottes-Ikone und ein Pantokrator, das ist eine Christus-Ikone.
Wo kann man diese bewundern?
Ich habe eine Ausstellung in Bischofszell gehabt und ich habe das alles nach der Ausstellung in Christen verpackt und die sind immer noch im Bischofszell leider. Aber ich hoffe, dass er sie mit der Zeit wieder zurückbringt. Er ist eben auch Priester, also Pfarrer dort und hat sehr viel zu tun. Und ich dränge ihn da nicht. Also irgendwann werden die schon wieder zurückkommen.
Ist eine weitere Ausstellung geplant?
Im Moment nicht, nein. Aber ich habe schon vor, auch noch da ein weiteres zu machen. Ja.
Wie lange haben Sie an einer Ikone zu malen?
Das ist ganz verschieden. Das kommt einmal darauf an, auf das Thema. Ist es eine einzelne Person, die ich darstelle? Oder ist es eine ganze Szene mit vielen Personen? Und wie groß ist die Ikone? Also das kann von ein paar Tagen, also von 4 Tagen bis 2 Monaten oder länger sein. Also das ist ganz abhängig.
Welches war das größte Projekt?
Also das größte Projekt, das ist die Ikonen beiden in Oberurnen, das ist die Dreifaltigkeitsikone und die Taufe Jesu. Schon von der Größe her ist es sehr aufwendig. Die sind ja je 4 Quadratmeter. Und ich habe das zumal zum ersten Mal gemacht in der Größe. Und für mich war das eine große Herausforderung. Vor allem in der Technik, in der ich male, ist es sehr schwierig, weil ich die russische Technik anwende. Und die russische Technik wird sehr flüssig gemalt. Die griechische wird mit Stricheln gemalt. Das könnte man auf einer Staffelei machen. Aber diese Technik, die muss man eigentlich liegend machen. Ich habe die liegend hergestellt.
Liegen Sie in der Kirche und malen?
Nein, also ich habe ein Atelier dort zu Hause. Und ich habe das Bild auf den Boden gelegt. Ich habe eine spezielle Vorrichtung mit Rädern und so. Und da kann ich mit einem Brett, da kann ich mich aufs Brett legen und kann es so malen. Das ist natürlich nicht ideal, das ist klar, vor allem mit dem Gebet. Es ist nicht das, wenn man eine bestimmte Größe hat, wird das schwierig. Dann ist natürlich schon sagen, es ist eigentlich die Stricheltechnik für diese Größe schon ein bisschen besser.
Sie haben etwas erwähnt, dass Sie gebetet haben und gemalt haben. Wie kann ich mir das vorstellen?
Also malen, also am Anfang habe ich immer Schwierigkeiten mit dem Gebet. Weil da ist man zu versuchen, nur die Technik mit der Technik umzugehen. Und das ist noch am Anfang sehr schwierig. Eye-Tempera ist eine schwierige Technik. Und bis man die ein bisschen beherrscht, da geht es lange Zeit. Und braucht man natürlich ein sehr einfaches Gebet. Und das ist das Herzensgebet. Ja, das klingt jetzt auch nicht einfach. Es ist es auch nicht, bis man dorthin gelangt zum Herzensgebet. Es geht jahrelang. Man betet den Text: Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarme dich meiner. Dieser Text, den sagt man immer wieder und versucht also innerlich das zu beten. Also vor allem, dass man ganz bei Gott ist und irgendwann wird das einem aufgehen. Man spürt das auch, man geht einen Weg und wenn man das immer betet, man sieht immer auch einen Fortschritt an, dass man einen Weg geht. Das ist natürlich nicht nur bei der Ikonenmalerei, das bete ich auch sonst. Und das ist eine Aufgabe, die ich auch mache.
Auch spricht man von der liturgischen Dimension. Was ist das?
Also die Glaubenswahrheiten können wir nicht einfach vernünftig und mit logischem Nachdenken erkennen und auch nicht verstehen. Darum hat Jesus Christus seinen Jüngern den Heiligen Geist verheißen, der sie in die ganze Fülle von der Weisheit leiten soll, die unsere Menschlichkeit eben vielfach übersteigt. Der Heilige Geist ist in der Kirche lebendig, im Gottesdienst, in der Verkündigung und in den Mysterien und auch in den Ikonen. Wenn wir uns in diesen Heilsgeschehen hineinnehmen lassen, werden wir auch verwandelt werden und seine göttliche Liebe erfahren. Gut, in der Ostkirche ist die Ikone überall anzutreffen. Also wenn man in eine russische Kirche hineingeht, dann sieht man die Ikonenwand, die Ikonostase. Die besteht nur aus Ikonen und jede Ikone hat da ihren Sitz. Ist ganz bestimmt, wo die Ikone ist. Dann sind auch Türen. In der Mitte ist die Königstür und außen sind dann die Türen für die Diakone. Bei der Geburt schon bekommt jemand eine Ikone in der orthodoxen Kirche, bei der Hochzeit, bei der Taufe, also es ist immer, der ganze Gläubige ist immer verbunden mit der Ikone.
Also das heißt, keine Taufkerze, da bekommt man eine Ikone?
Ja, also das ist natürlich eine sehr verbunden, also der Orthodoxe ist sehr mit der Ikone verbunden und er wächst damit auf. Das ist nicht so. Bei uns hat das Bild ja eine ganz andere Bedeutung. Es ist nicht diese Tiefe, diese Liebe zu den Ikonen, die wird von Kindesbeinen schon gepflegt.
Was ist unter Mysterium und Sakramentum zu verstehen, Herr Fries?
Also das Mysterium, das könnte man auf Deutsch übersetzen, das zwar aus dem Griechischen kommt, Einweihung in ein Heilsgeheimnis. Das Mysterium bezeichnet eine verborgene Offenbarung, die sich darbietet, ohne sich eigentlich zu entbergen. Es ist verborgen. Beides gehört zum Mysterion, das Offenbarwerden und das Entziehen des Zugriffs. Das Mysterion gibt Urbild am Anteil durch ein wirkungskräftiges Abbild, durch die festgemachte Zusage von Jesus Christus, die Sendung des Heiligen Geistes voraussetzt. Die Sakramente haben somit eine Heilsübermittlung durch die Kirche. In der römischen katholischen Kirche kennen wir ja die 7 Sakramente. In der Ostkirche ist es aber nicht so. Man redet von den Mysterien und das ist eine unübersehbare Zahl von Mysterien. So ist zum Beispiel auch die Menschwerdung Christus, das Evangelium, die Verkündigung, sind Mysterien.
Können Sie uns die Imaginalpräsenz erklären?
Nach orthodoxem Verständnis sind Ikonen symbolhaltig Abbilder des Urbildes, der Transparent der Gegenwart ihrer Person von Jesus Christus und der Gottesmutter und der Heiligen. Das heißt aber, dass Christus und die Heiligen in der Ikone gegenwärtig sind. Aber die Verehrung gilt dann aber nicht den Ikonen selbst, also den Bildern, sondern der Person.
Welche Erfahrungen haben Sie mit dem Malen gemacht?
Also wenn man viele Ikonen malt, dann werden die Ikonen mit der Zeit immer schöner. Man wird auch immer ruhiger und man lebt im Jetzt, was ja eigentlich für das Malen sehr nützlich ist.
Welche sind die Rückmeldungen von den Betrachtern?
Ja, bei den Ausstellungen habe ich ein Buch aufliegen, in dem die Person ihre Ansichten über die Ikonen hineinschreiben können. Da steht zum Beispiel: sehr schöne Arbeiten und weiterhin viel Geduld beim Ikonenmalen. Oder: man sieht wirklich durch die Ikonen den Himmel auf Erden. Oder: ich bin nach wie vor beeindruckt von der Perfektion und Genauigkeit von deinen Ikonen. Aber natürlich höre ich auch andere Aussagen, da viele Leute ja keine Beziehungen haben mehr zum Christentum. Oder vielleicht auch, dass ihnen die Ikonen nicht zusagen.
Welches ist Ihre Lieblingsstelle aus dem Evangelium, Herr Fries?
Also ich habe eigentlich nicht eine spezielle Stelle, wo ich könnte sagen, das ist es jetzt. Aber weil mich auch immer wieder anders berührt. Aber eine Stelle kann ich sagen, zum Beispiel die Frau am Jakobsbrunnen hat mich auch stark berührt. Und vor allem die Stelle, wo es heißt: wer von diesem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst haben. Vielmehr wird deren Wasser zur sprudelnden Quelle werden, deren Wasser ewiges Leben schenkt. Und so wünsche ich auch allen, die zugehört haben, und allen, natürlich auch allen anderen, von diesem strömenden Wasser die Quelle, mit der Jesus Christus gemeint ist.
Danke vielmals, Herr Fries. Wollen Sie sonst noch irgendetwas unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben?
Also wenn man sich an Christus wendet, wenn man auch Probleme hat im Leben, er ist für jeden da. Und die Probleme, die man hat, können sich auf einmal auflösen und Licht kommt in unser Herz. Eine Liebe, die eigentlich nur Gott oder Jesus geben kann.
Danke vielmals, Herr Fries, für Ihre Zeit und Ihre spannenden Ausführungen. Jetzt sitzen wir schon einen Moment hier vor der Ikone und die Sonne hat einen Moment gescheint, ist reingekommen in die Kapelle und es ist einfach unbeschreiblich, wie diese Schöpfung zum Ausdruck gebracht worden ist. Sie haben das wunderbar gemacht, also mir fehlen die Worte.
Vielen Dank.
Und ich verstehe jetzt ganz, ganz ein wenig mehr, dank Ihren Ausführungen, was vermittelt werden möchte mit so einer Ikone, was dahinter ist. Es ist ein wunderbares Geschenk, das Sie bekommen haben. Herzlichen Dank. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen für Ihre Passion, ich glaube, Tätigkeit kann man gar nicht sagen, das ist eine Passion oder Gabe oder Gnade oder wie man dem sagen möchte, als Ikonenmaler weiterhin viel Gottesführung und viel Kreativität und mögen Sie auch wirklich im Herzensgebet sein können und vom Heiligen Geist erfüllt werden, dass sie einfach diese Schöpfung, die uns Jesus Christus geschenkt hat, in Form von der Ikonenmalerei zum Ausdruck bringen können und einfach diese Barmherzigkeit den Betrachtern übermitteln können. Ich danke Ihnen vielmals, Herr Fries.
Bitte, gern schön.
Ja, und nach diesem spannenden Interview, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, möchte ich wieder zurückgeben zu Radio Maria und ich danke Ihnen fürs Einschalten.